Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Ja, herzlich willkommen. Aufmerksamkeit schaffen für die Klimakrise, das ist der Anspruch einer neuen Doku-Serie der ARD. Wir können auch anders, heißt sie, unser erstes Thema. Dann hören wir, wie Simon Rattle heute Abend Mozarts Idomeneo in Berlin zum Klingen gebracht hat. Ein neues Buch recherchiert die Biografien der vielen Frauen, die mit Picasso liiert waren. Eine brachte es so auf den Punkt. Für den Maler waren die Frauen zunächst Göttinnen, dann Fußabtreter. Wie lässt sich medial Aufmerksamkeit für die Klimakrise erzeugen? Nehmen wir die Protestaktionen der letzten Generation. Sich an einem Bild im Museum festzukleben, das führt zu mehr Aufregung, als wenn es in einer Pipeline stattfinden würde. Vielleicht, weil es einfach die bessere Geschichte ist. Was folgt daraus für Serien, für Filme, die unsere Wahrnehmung der Klimakrise schärfen wollen? Sie müssen Formen finden, die Eindruck machen. Das versucht zum Beispiel gerade die Serie Extrapolations bei Apple TV. Die Klimajournalistin Sarah Schurmann freute sich in unserem Programm über die Entwicklung solch neuer Formate.
Ich bin auf jeden Fall super dankbar dafür, dass es jetzt immer mehr solche Geschichten gibt. Und ich glaube, wir brauchen auch einfach eine große Diversität, weil je nachdem, wo man in der eigenen Beschäftigung und Bewusstwerdung steht, was die Klimakrise angeht, wirken Bilder ganz unterschiedlich auf einen.
Ein weiterer Versuch, die Klimakrise medial aufzubereiten, ist die neue ARD-Doku-Serie »Wir können auch anders«. Die 6 Teile stehen schon in der ARD-Mediathek. An diesem Montag gibt's kurz vor Mitternacht auch eine 90-minütige Fassung im linearen Fernsehen. Passt ja, denn morgen stellt der Weltklimarat seinen neuen Bericht zur Erderwärmung vor. Matthias Dell hat sich die neue Serie schon in Gänze angesehen. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die lockt mit deutschen Stars, Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Axel Prahl. Das sind die Stars, die da alle mitmachen sozusagen. Ja, sind die der Klebstoff, mit dem das Publikum am Bildschirm gehalten werden soll?
Das kann man so ein bisschen sagen, dass die nämlich dafür da sind, die Aufmerksamkeit auf letztendlich Projekte zu lenken, die da vorgestellt werden. Da geht es darum, wie ÖPNV der Zukunft aussehen kann, wo man dann kein eigenes Auto mehr braucht oder dass man Büroraum zur Wohnung umbauen kann oder ein Start-up, das serialisierte Module produziert, um Gebäude energetisch schneller sanieren zu können. Und dieses Prinzip ist auch nicht ganz neu. Das gibt es schon beim quasi globalisierungskritischen oder auch klimaschützenden Dokumentarfilm. Da gab es zum Beispiel französische Schauspielerinnen wie Melanie Laurent vor 5 Jahren oder jetzt aktuell Marion Cotillard, die ihre Sichtbarkeit benutzen, damit diese Projekte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Was bei der ARD-Doku jetzt auffällig ist, dass eben diese 4 Namen, also Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier und Axel Prahl, noch um ein weiteres Pärchen ergänzt werden, nämlich die Jüngeren, der Komiker und Moderator Aurel Merz und die Schauspielerin Feline Rogan. Und diese Setzung, dass eben doch die Jüngeren eher in der Unterzahl sind, deutet schon darauf hin, dass die ARD natürlich ein älteres Publikum hat und wahrscheinlich aber auch das erreichen will, um eben für Klimaschutz zu sensibilisieren.
Und wie machen die Promis das? Also was erzählt die Doku-Serie zum Klimaschutz und die Rolle derjenigen da drin?
Also es versucht halt mit Humor diese Projekte vorzustellen, eine Vielzahl im ganzen Land. Und da gibt es zum Beispiel immer so eine Standardsituation, dass das jeweilige Pärchen vor einer so einer Person von so einem Projekt steht und die dann mit ganz vielen Fragen löchert, um eben zu zeigen, wie komplex und wie interessiert das alles ist und wie interessiert sie daran sind. Ein anderes Problem bei diesen Sachen ist ja auch, weil das so ein Riesenproblem ist, die Klimakrise abstrakt, allgemein, wie kann man die sich vorstellen? Da gibt es ganz viele Zahlen, die man irgendwie versuchen kann zu beschreiben und gleichzeitig rauschen die einem, fliegen die einem um die Ohren und man hat vielleicht keine richtige Vorstellung von. Da wird immer versucht, mit so Grafiken, Zwischenspielen, Illustrationen und eben witzigen Texten und Vergleichen dafür zu sorgen, dass man eine Vorstellung bekommt und das klingt dann ungefähr so.
Das kann man sich vorstellen wie eine Pizza mit einer dicken Mozzarella-Kugel in der Mitte. Der Mozzarella ist die autofreie Innenstadt.
Zum Beispiel, wenn wir jetzt nur halb so viel Fleisch essen würden, dann wäre schon ein Viertel unserer Emissionen eingespart. Außerdem auch Platz. Wir hätten dann eine Ackerfläche so groß wie Brandenburg, mit der wir alles Mögliche anstellen könnten.
Jedes Jahr fallen in Deutschland rund 75 Millionen Tonnen Bauschutt an. Das ist ein Volumen etwa 140 Mal so groß wie der Kölner Dom.
Das habe ich natürlich jetzt so zusammengeschnitten, ja. Deswegen hat es auch vielleicht ein bisschen Verdichtung, aber es ist trotzdem so, dass man dann irgendwann auch merkt, das sagt einem doch nicht so richtig viel, weil es halt auch gewisse Redundanzen erzeugt, genauso wie bei der Vorstellung der Projekte.
Die Klimajournalistin Sarah Schurmann, die wir am Anfang gehört haben, die hat in unserem Programm auch gesagt, dass es konstruktive, handlungsorientierte Geschichten bräuchte. Liefert diese Serie das?
Da würde ich sagen, dass das nicht völlig gelungen ist. Also die hat natürlich den Nachteil, dass jetzt zum Beispiel eine Dystopie wie diese Apple TV-Serie, wo es ganz viel um Angst und Drama geht, also negative Gefühle, die dann schon sehr intensiv sind, die hat diese Serie nicht. Das ist so ein Format zwischen Ratgeber und Werbung, könnte man sagen, gut gelaunt und nett und ganz zart. Hier, wir müssen was machen, das kann man machen. Aber was da, finde ich, ein Problem ist, dass sich nicht richtig überlegt worden ist, wie man denn diese Präsenter-Promis an die Geschichten dran erzählt bekommt. Die kommen da schon in ihren Privatfiguren-Rollen an und suggerieren dann immer so, dass sie sich gegenseitig damit beschäftigen und beauftragen, wer jetzt welches Thema hat, dass sie selber Sachen vorschlagen, weil sie noch was anderes nebenher machen müssen. Das klingt dann ungefähr so.
Was fehlt denn jetzt noch ein wichtiges Thema?
Na, Natur. Natur ist ein wichtiges Thema.
Kreislauf.
Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich mal wichtig. Ja. Könnt ihr das machen?
Wir haben Probleme. Wir stecken mit einem Shakespeare.
Premiere, bist du irre?
Vielleicht rufe ich einfach mal die beiden Jungen an. Die können das machen.
Beste Idee. Ja,
die beiden,
auch
die können auch mal was tun.
Tschüss.
Ja, und da finde ich, ist es doch ein bisschen lau dafür, dass sich das ja ausgedacht worden ist, dass man nicht eine bessere Geschichte erfunden hat, wie man die Leute mit den Sachen verzahnen kann und was für, aus welcher Haltung sie dahin sprechen. Das wäre etwas, wo man mit Charme und Witz und Eigensinn eigentlich eben für das Format werben könnte.
Also eher ein durchwachsenes Fazit.
Das würde ich sagen. Wie gesagt, die Aufgabe ist schwierig, weil diese Form grundsätzlich irgendwie, es ist alles richtig, es ist wichtig, es ist allgemein, das kann man schwer erzählen. Aber ich würde denken, dann ist der Sinn wahrscheinlich von dieser Doku-Serie jetzt, dass man überhaupt, und das passiert tatsächlich, wenn man das länger guckt und alles guckt, dass man dann schon ein Gefühl dafür bekommt, was doch alles da ist schon an Aktion und worum es geht, und dass man dann unweigerlich anfängt, auch sich selbst natürlich dazu in Beziehung zu setzen, Fleischkonsum, Fortbewegungsmöglichkeiten und so weiter. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Punkt, das hatte Sarah Schumann ja auch gesagt, je nachdem, wo man steht, da fängt man an, vielleicht ein bisschen ins Nachdenken zu kommen.
Wir können auch anders. Die neue Doku-Serie der ARD, die steht bereits komplett in der Mediathek. Montagabend gibt es auch eine 90-Minuten- Fassung im linearen Fernsehen ab 23.35 Uhr. Matthias Dell, vielen Dank.
Bitte sehr.
Und wenn Sie sich noch weiter mit diesem Thema beschäftigen wollen, empfehle ich den Kompressor-Podcast von Deutschlandfunk Kultur über die andere Serie Extrapolations auf Apple TV+. Vor 17 Jahren machte der Berliner Skandal um Mozarts Idomeneo weltweit Schlagzeilen. Hans Neuenfels Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin, die ist damals wegen angeblich islamistischer Drohungen kurzzeitig vom Spielplan genommen worden. Vor allem ging es um eine Szene, in der König Idomeneo die abgeschlagenen Häupter von Buddha, Mohammed, Jesus und Poseidon auf 4 Stühle legte. Jetzt gibt es an der Berliner Staatsoper eine neue Fassung des Stoffes um Glauben und Gefolgschaft, inszeniert von dem schottischen Regisseur David McVicar und dirigiert endlich wieder in Berlin von Simon Rattle. Ein Ausschnitt aus Mozarts Oper Idomeneo, dirigiert von Simon Rattle, heute Abend in Berlin. Nach knapp 4 Stunden Aufführung kommt Susan Krieger direkt aus der Premiere an der Berliner Staatsoper. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Diese Produktion war ja schon 2020 geplant. Wegen Corona mussten die Proben damals abgebrochen werden. Jetzt ja 3 Jahre später konnte sie endlich realisiert werden. Für Klassikfans ist ein Abend mit Simon Rattle natürlich ein Großereignis. War es das aus musikalischer Sicht?
Musikalisch fand ich, war es wirklich ein großes Ereignis. Allerdings szenisch möchte ich da ein paar Rückschritte machen. Kurz, worum geht's? Auf dem Rückweg vom nach 10-jährigen Krieg zerstörten Troja ins heimatliche Kreta gerät das Schiff des Königs Idomeneo in einen schweren Seesturm. In höchster Not fleht der König den Meeresgott Neptun um Beistand und verspricht ihm dafür, denjenigen zu opfern, den er als erstes nach seiner Ankunft in Kreta trifft. Idomeneo kommt an und begegnet seinem eigenen Sohn. Und den will er nun doch nicht opfern und fragt um Rat, was soll er machen. Sein Berater Arbace empfiehlt ihm, den Schwur nicht einzuhalten und Idamante außer Landes zu schaffen. Unterdessen ist Ilia, die Tochter des gefallenen trojanischen Königs Priamos, als Kriegsgefangene in Kreta eingetroffen. Zwischen ihr und Idomeneos Sohn Idamante entspinnt sich eine Liebesgeschichte und die Geschichte nimmt weiterhin ihren Lauf. Hm.
Soweit ja, der Mythos, der hier verarbeitet wird. Dann reden wir doch erst über das Szenische vielleicht, also über diese Inszenierung. Worauf konzentriert sich David McVicker in seiner Erzählung?
Also ich finde, er hat die Szene sehr schlicht gehalten. Also man sieht vor allen Dingen immer wieder den großen, riesengroßen Totenschädel, der die ganze Zeit zu sehen ist und ansonsten passiert gar nicht so viel auf der Szene.
Also der nimmt richtig den Bühnenraum ein.
Der nimmt den Bühnenraum ein und vor dieser Kulisse entspinnt sich sozusagen die ganze Szenerie. Mhm. Ich fand die Inszenierung sehr statisch, sehr steif. Ich fand sie sehr bewegungsarm. Da hätte ich mir mehr Szene gewünscht.
Ja, und aussagekräftig?
Aussagekräftig musikalisch fand ich sehr aussagekräftig. Da war wirklich jede Rolle sehr fein gearbeitet, jede Stimme sehr schön saß und die Sänger und das Orchester, die haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet, also wirklich schön die Feinheiten herausgearbeitet. Und ich finde, insofern hat sich der Abend eben dann doch noch gelohnt aufgrund der Musikalität.
Ja, vielleicht was zur Besetzung noch.
Zur Besetzung, da haben wir als Andrew Staples als Idomeneo in der Hauptrolle gehört, sehr klangvoll. Magdalena Kozina als Idamante in der Hosenrolle, als Geliebte von Ilia, die wiederum von Anna Prohaska gesungen wurde. Und Olga Peretjatkova als Elettra muss man auch noch unbedingt erwähnen.
Und wurde Rattle und wurden die Interpreten gefeiert in der Staatsoper?
Die wurden sehr gefeiert am Ende. Zu Recht, wie ich finde.
Mozarts Idomeneo, neu inszeniert von David McVicker an der Staatsoper Unter den Linden, dirigiert von Simon Rattle. Es gibt noch 4 weitere Vorstellungen im März und für alle auch noch Karten. Susan Krieger, besten Dank. Der US-amerikanische Künstler Kehinde Wiley wurde 2018 weltbekannt mit seinen fast lebensgroßen Porträts von Barack Obama für die Smithsonian National Portrait Gallery. Jetzt sind in San Francisco andere großformatige Gemälde, gigantische Bronzeskulpturen von Wiley zu sehen. Sein Thema: das Schweigen über die systemische Gewalt gegenüber Schwarzen. An Archaeology of Silence, eine Archäologie der Stille, so heißt diese Werkschau im De Young Museum. Und Arndt Peltner war bereits dort.
Im ersten Stock des De Young Museums tritt man in fast dunkle Räume. Nur die monumentalen Kunstwerke von Kehinde Wiley werden angestrahlt. Es sind mehrere Meter hohe Skulpturen und Bilder, die in ihrer Größe an Billboards erinnern. Die Gemälde sind bunt, fast schon grell. Es wuchern Blumen und Blätter und inmitten dieser Fantasielandschaft liegen schwarze Menschen. Die meisten von ihnen haben die Augen geschlossen. Teils bedecken Blüten und Blätter ganz leicht, fast zärtlich ihre Körper. Eine Momentaufnahme, die in ihrer Haltung an Gemälde der alten Meister erinnern. Die porträtierten Schwarzen könnten in dieser märchenhaften Farbenpracht friedlich schlafen. Sie könnten aber auch verstorben sein. Wunden oder Spuren der Gewalt sind nicht zu sehen, teils wirken die Körper wie aufgebahrt und das macht diese Bilder so verstörend. Kehinde Wiley will mit seinen Werken der Stille die zu lang schon anhaltende Wortlosigkeit auf den systemischen Rassismus anprangern. Gerade und vor allem auch in der Folge des aufrüttelnden Mordes an George Floyd im Mai 2020.
Well, I think that you have to realize that this
exhibition. Nun, ich denke, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es in dieser Ausstellung nicht nur um einige der Übel und einige der schrecklichen Ereignisse in Amerika geht, sondern um eine Art globale Realität. Die aktuelle Situation für schwarze und braune Menschen weltweit wird in diesen Werken angesprochen. Diese Ausstellung ist aber nicht einfach nur eine Werkschau des Künstlers Kehinde Wiley. Vielmehr sind die Gemälde und die Skulpturen Teil eines neuen und breiteren Ansatzes des De Young Museums, wie es Direktor Tom Campbell beschreibt.
I think that the whole cultural sector in America has gone through a profound period of reflection. Since 2020, since the murder of George Floyd.
Ich denke, dass der gesamte Kultursektor in Amerika seit 2020, seit der Ermordung von George Floyd, eine tiefgreifende Reflexionsphase durchlaufen hat. Und viele von uns haben erkannt, dass wir, obwohl wir dachten, politisch fortschrittlich zu sein, nicht genug getan haben. Und ich denke, dass viele Institutionen aktiver geworden sind mit dem, was sie zeigen. Und das ist bei dieser Ausstellung sicherlich der Fall. Es ist eine Verurteilung des systemischen Rassismus, des Schweigens, mit dem die Gesellschaft auf die anhaltende Gewalt gegen schwarze und braune Körper, schwarze und braune Opfer reagiert.
Violence against black and brown bodies, black and brown victims.
Daher war für das Museum von Anfang an klar, die afroamerikanische Community in der San Francisco Bay Area muss in die Planung und Umsetzung der Ausstellung einbezogen werden. In welchem Kontext muss man die Werke sehen? Welche Themen sollten drumherum angesprochen werden? Wie präsentiert sich fortan eine Institution wie das De Young Museum? Zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Rassismus und strukturelle Gewalt wird es daher bis Oktober geben. Direktor Tom Campbell und die Kuratorin der Ausstellung Claudia Schmuckli hatten Wileys Werke vor gerade mal einem Jahr auf der Biennale in Venedig gesehen. Noch dort fassten sie den Entschluss, die Ausstellung nach San Francisco zu holen.
Feeling so overwhelmed by the power of its presence.
Ich fühlte mich so überwältigt von den Werken und von der Dringlichkeit der Botschaft, dass wir beide eine ziemlich schnelle und spontane Entscheidung trafen. Wir wollten dieses Werk unbedingt nach San Francisco holen. Das ist eher ungewöhnlich, denn eigentlich braucht man für die Umsetzung einer Ausstellung viel länger als nur ein Jahr. Aber in diesem Fall fühlte es sich an wie ein Muss.
Es war eine Herausforderung für das Museum. Nicht nur aufgrund der Logistik, all die teils tonnenschweren und übergroßen Werke hierher zu bringen, sondern auch, wie man diese in den Räumen überhaupt präsentieren kann. Es ist auf beeindruckende Weise gelungen. In einem Raum steht nur eine fast 4 Meter hohe und 5 Meter lange Bronzeskulptur, ein Pferd, darauf ein wie über den Sattel gelegter schwarzer, leblos wirkender Körper. Als Betrachter steht man betroffen, berührt, ja überwältigt vor Wileys Antwort auf die umstrittenen Statuen der konföderierten Generäle, die noch heute in vielen amerikanischen Südstaaten zu finden sind. In San Francisco hofft man, dass diese Ausstellung auch in anderen Teilen der USA gezeigt werden kann, auch wenn Direktor Tom Campbell sich sicher ist, dass das noch viel schwerer sein wird, als Kehinde Wileys Werke hier nach San Francisco zu bringen.
I quite imagine that there may be some museums across the country.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Museen in den USA geben wird, die sich sehr unwohl dabei fühlen würden. Nicht, weil es nicht ihren Werten entsprechen würde, sondern möglicherweise, weil ihr Publikum dort nicht bereit dafür wäre. Ich finde die Ausstellung sehr provokativ. Sie wird Diskussionen auslösen. Manche Leute werden sich darüber aufregen. Aber wir können zumindest einen Anfang machen.
At least we can be a launchpad for this work.
Bis zum 15. Oktober also verstörende Arbeiten von Kehinde Wiley im De Young Museum in San Francisco.
Das Münchner Metropoltheater nimmt das umstrittene Stück Vögel endgültig vom Spielplan. Das Stück war im November abgesetzt worden, nachdem die Jüdische Studierendenunion Deutschland und der Verband jüdischer Studenten in Bayern kritisiert hatten, Vögel mache die Relativierung des Holocaust sowie israelbezogenen Antisemitismus salonfähig. Eigentlich sollte die Inszenierung am 26. März wieder aufgenommen werden. Dafür wurden einige Textpassagen zum Holocaust geändert. Jetzt teilte das Metropoltheater mit, die Agentur, die die Weltrechte am Werk des libanesisch-kanadischen Autors Vashti Mouawad vertritt, habe Änderungen oder Kürzungen jeglicher Art in diesem Fall strengstens untersagt. Am UNO-Standort Genf soll das erste Schweizer Mahnmal für die im Holocaust ermordeten Juden entstehen. Das teilte der Repräsentant des Jüdischen Weltkongresses bei den Vereinten Nationen, Leon Saltiel, in Genf mit. Die UNO, der Kanton und die Stadt Genf hätten dem Projekt bereits zugestimmt. Nun solle ein Wettbewerb zur Gestaltung des Mahnmals ausgelobt werden. Als Standort ist ein weitläufiger Park zwischen dem Palais des Nations und dem Sitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz vorgesehen. Der Gründer und langjährige Generalsekretär der Gesellschaft für bedrohte Völker, Tilman Zülch, ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren in Göttingen, wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte. Der Bundesvorsitzende der Gesellschaft, Gauli, bezeichnete Zülch als einen Visionär der Menschenrechtsarbeit. Er habe früh erkannt, dass ethnische und religiöse Minderheiten sowie indigene Völker oft besonders schutzlos Menschenrechtsverletzungen und Vernichtung ausgesetzt seien und eine internationale Lobby bräuchten. Die deutsche Ausgabe der Kindersendung Sesamstraße bekommt eine neue Bewohnerin, die im Rollstuhl sitzt. Der Name der Puppe ist Elin. Sie soll für 10% der Menschen in Deutschland stehen, die eine Behinderung haben. Zu ihnen gehören rund 200.000 Kinder. Die deutsche Ausgabe der Sesamstraße gibt es seit 50 Jahren. Sie wird vom Norddeutschen Rundfunk produziert. Der stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte des NDR, Schaar, ist einer der Ideengeber für die neue Figur. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Es ist ein Unterschied, ob wir als Sesamstraße oder unsere Charaktere wie Elmo und Abby mal zu Besuch kommen und so wie es auch in der Vergangenheit schon stattgefunden hat, ein Rollstuhl-Basketball-Team, ein Kinderteam zum Beispiel besucht, oder ob wir wirklich inklusiv sind, auch als Sesamstraße, und ein Teil unserer BewohnerInnen dann auch nicht nur weiblich ist, ich meine, wir bekommen jetzt ein technikbegeistertes Mädchen, sondern auch behindert. Das ist einfach ein Teil der Vielfalt in der Gesellschaft, die wir sehen, und die möchten wir repräsentieren.
René Schaar, der stellvertretende NDR-Gleichstellungsbeauftragte.
Danke, Viktoria Eglau, für die Kulturnachrichten. Für Picasso gab es nur zwei Kategorien von Frauen, Göttinnen und Fußabstreifer. So hat es Françoise Gillot in ihrem Buch Leben mit Picasso mal auf den Punkt gebracht. Gillot, die Mutter der gemeinsamen Kinder Claude und Paloma Picasso. Sie selbst war Künstlerin und die einzige Frau im Picasso-Kosmos, die ihn verlassen hat, nicht umgekehrt. Am 8. April jährt sich Picassos 50. Todestag. Die Wiener Albertina widmet ihm aus diesem Anlass eine große Ausstellung, und die könnte man mit anderen Augen sehen, wenn man zuvor das Buch der Journalistin und Kunstkennerin Rosemaria Grob gelesen hat. Das Zitat von Françoise Gillot im Buchtitel Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso. Guten Abend, Frau Grob.
Ja, hallo, Frau Bürger.
Sie stellen die Frauen Picasso voran, sonst heißt das ja meist Picasso und die Frauen. Hier stehen nun 11 Frauenbiografien im Mittelpunkt, junge Geliebte, Ehefrauen, Mütter gemeinsamer Kinder, die meisten selbst Künstlerinnen. Jeder Frau ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Was hat Sie an den Frauen vor allem interessiert? Was wollten Sie von ihnen erfahren?
Ich wollte eigentlich ihre Biografien erfahren. Ich wollte einfach wissen, wo kommen diese Frauen her und wo gehen sie auch nach Picasso hin?
Geben Sie uns ein, zwei Beispiele, die Sie besonders interessant fanden.
Also besonders interessant fand ich zunächst mal Fernand Olivier, seine erste richtige Freundin in Paris, als er ganz jung war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die hat nicht nur ein ganz bekanntes Buch geschrieben, das heißt Picasso und seine Freunde, sondern die hat auch Souvenir Intime hinterlassen, deren Druck allerdings auch von ihm maßgeblich verhindert worden sind, bis nach ihrem Tod. Und da schildert sie ihre ganze Lebensgeschichte, und das ist eine wirklich traurige Vorgeschichte. Sie war eine eigentlich sehr begabte junge Frau, die aber eben durch ihre Herkunft völlig depraviert worden ist. Sie war ein uneheliches Kind. Ihre Mutter hat sie zu Verwandten gegeben, da war sie ungeliebt und sie ist dann Modell geworden in Paris. Und das eben steht in den Souvenir Intime, die auf Französisch erschienen sind, auf Deutsch gar nichts davon, auf Englisch einige Teile. Und das fand ich schon aufregend zu lesen. die andere Seite war eben die schon erwähnte François Gillaume, die deutlich mehr Chancen hatte, also auch sich einer Persönlichkeit wie Picasso zu stellen und dagegen etwas zu setzen. Die kamen aus der Haute Bourgeoisie in Paris, in Neuilly-sur-Seine und hatte die entsprechende Ausbildung, auch übrigens auch zur Künstlerin. Und sie ist eine hervorragende Künstlerin. Sie lebt ja noch. François Gillaume ist jetzt 101 Jahre alt. Und das war die Gegenseite sozusagen. Also wie kann es jemand schaffen, sich im Zugriff einer doch so, ja, wie soll ich sagen, mächtigen Persönlichkeit wie Picasso war, zu widersetzen?
Sie sprechen ja von einem System Picasso. Wie sah dieses System aus? Also welchen Platz und welche Rollen hatten die Frauen darin?
Ja, genau. Also bekannt ist ja, dass Picasso immer gern als Zentralgestirn bezeichnet wird oder gleich als Sonne. Ne? Das ist so Bestandteil seiner Hagiographie, die ja doch relativ lang gültig gewesen ist. Mit System Picasso meine ich jetzt die Verflechtungen, in der er Menschen seines Umfelds ja nahezu zwingt. Insbesondere die Frauen, die ihm begegnet sind. Ne? Das sind diese regelmäßigen Überschneidungen in seinen Beziehungen, denen setzt er die Frauen aus. Die müssen einfach sehen, wie schon die Nächste dasteht, wenn sie noch gar nicht wirklich, wie soll man es böse sagen, also verlassen sind, man könnte es auch anders nennen, sondern die müssen dann auch noch mehrfach ihre jeweiligen Vorgängerinnen in ihrem Leben mit weiter dulden. Also nehmen Sie als Beispiel Marie-Therese Walter, die von Mitte der 30er Jahre an massiv präsent war, zunächst dann im Leben der Dora Maar, also Dora, die in Picassos System Marie-Therese Walter abgelöst hatte, dann auch noch mit Françoise Gillaume, die damit aber das handeln konnte, bis hin zu Jacqueline Roque, die er 1961 heiratete und mit der er bis zu seinem Tod 1973 lebte.
Haben sich die Frauen als Konkurrentinnen gesehen, als Objekte, als Opfer? Oder haben die auch selbstkritisch hinterfragt, warum sie sich in Picassos Bannkreis überhaupt begeben und da drin bleiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass die sich zum Teil als Opfer notwendig gefühlt haben müssen. Aber irgendwie haben sie das auch nicht zulassen wollen. Vielleicht ist das auch so ein Schutz gewesen, ein Stück weit Identität irgendwie selber zu behalten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich möchte ihnen ja auch gerne Selbstbestimmung lassen. Also ich kann das nicht so sagen, was die Frauen jeweils an Picasso angezogen hat. Man muss sich ja vorstellen, der ist im Laufe der Zeit 70 Jahre älter geworden. Am Anfang mag der tatsächlich ein attraktiver, junger, spanischer, glutäugiger Künstler gewesen sein, ein Schuhputzer wie ihn, aber sehr freundlich, Gertrude Stein, also seine Freundin und amerikanische Schriftstellerin nennt. Und dann wird er immer älter. Die Frauen bleiben übrigens gleich alt. Ja,
das sucht sich immer Jüngere.
Immer Jüngere und immer noch Jüngere, die bleiben praktisch wirklich gleich alt, kann man sagen. Und dann wird er auch berühmter und es gibt einen gewissen Reiz, der davon ausgeht, das ist ja nun nichts, was für Picasso ganz besonders gilt. Er ist schwer reich und ich glaube, auch das kann ein Stück weit eine Anziehung sein.
Das wäre ja naheliegend gewesen, daraus jetzt so eine Art MeToo-Buch zu machen. Sie fassen Picassos Umgang mit Frauen aber nicht unter dem Begriff Sexismus, sondern Sie sprechen von Misogynie. Wie zeigt sich seine Frauenverachtung, Frauenhass, Frauenfeindlichkeit aus der Perspektive der beteiligten Frauen? Die Verflechtung und die Überschneidung haben Sie schon genannt, aber wie noch?
Ja, also ich glaube erstmal generell für MeToo taugt Picasso nicht. Ne? Man kann bestimmt vieles über ihn sagen, was sehr unfreundlich ist in Bezug auf Frauen. Aber das ist ihm nicht anzulasten, würde ich sagen. Auch Sexismus nicht. Im Grunde genommen lag er den Frauen genauso zu Füßen, wie er sie auf der anderen Seite, wie soll ich mal sagen, zerstört hat fast. Mit misogyn meine ich auch gar nicht, dass er generell misogyn ist, sondern dass er, wenn er an einem bestimmten Punkt in seinem Verhältnis zu einer Frau angekommen ist, dann äußert er das sicher in seinen persönlichen Verhaltensweisen, so viel man lesen kann, aber auch in seiner Kunst. Die bekommt dann misogyne und auch aggressive Züge. Das ist einfach ganz klar. Wenn Sie dahinter ein Muster sehen wollen, man kann sagen, am Anfang feiert er die neue, sage ich jetzt mal, Frau, also die, der er sich jetzt zugewandt hat, integriert sie in seine Werke unterwirft sie aber dabei freilich schon immer den Bedürfnissen seiner eigenen jeweiligen Phase. Ja? Mhm. Das kann man auch nachvollziehen. Und in dem Ausmaß, wie er anfängt, ihr überdrüssig zu werden, das ist wie so ein Tonus, ja, fängt er an, die Frau zu dekonstruieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Das geht hin bis zur bildnerischen Destruktion. Also ganz berühmt ist das im Fall von dem Gesicht und den Händen Dora Maas in der Serie Die weinende Frau, La Femme qui pleure von 1937. Da spielt auch noch Guernica mit und anderes. Aber trotzdem, wenn man sich diese Bildreihe, diese Serie anschaut, dann ist das,
es lässt sich einiges auch in den Bildern selbst lesen. Ne? Gegen Ende der Beziehung werden zum Teil die Gesichter, die Körper immer zerklüfteter, zerschnittener, monströser. Sie sagen, er demontiert sie, er löst sie ja in Fratzen auf. Ne? Das wirkt geradezu wie eine Attacke teilweise.
Ja, das ist auch so. Ganz deutlich wird das. Ich denke, im Fall von Fernand Olivier, die allerdings das Pech hat, da in die Mühlen seiner Entwicklung des Kubismus zu geraten. Aber er macht es mit Dora Maar und er macht es auf wirklich dramatische Weise auch mit seiner ersten Frau Olga Koklova, die er ja zunächst mal als klassizistische Beauté à la Erke, kann man sagen, dargestellt hat am Anfang und die dann wirklich ein schreckliches Gespenst in einem berühmten großen Bild geworden ist und in mehreren anderen auch.
Erfährt man von den Frauen, wie sie sich durch diese Darstellungen gefühlt haben?
Nein, eigentlich nicht. Die wenigsten haben sich ja geäußert. Ne? Das muss man sicher auch klar machen. Fernand Olivier äußert sich dazu nicht. Also die äußert sich nur zu sich selber und ihren Gefühlen für Picasso und hat übrigens einen sehr großartigen Blick auf diese Kreise damals, diese Bohème-Kreise. Die beschwert sich überhaupt nicht. Françoise Gillot hat es gar nicht so schlimm erfahren. Und die anderen, Eva Guel ist ja nach 3 Jahren gestorben. Die hat sich auch nicht äußern können. Also eigentlich gibt es dazu keine Aussagen.
Haben Sie für die Frauen vor allem Verständnis entwickelt oder waren Sie manchmal auch richtig wütend, Frau Grob?
Ja, ich habe Verständnis entwickelt zum Teil. Ich habe Sympathien entwickelt auch. Also für eine, die erst posthum, die war wirklich unglaublich diskret, Gabrielle de Preire heißt die. Also in die habe ich mich richtig ein bisschen selber verliebt. Der hat einen schriftlichen Heiratsantrag gemacht. Die hat gesagt, nee, und hat einen anderen geheiratet. Das sieht auch bezaubernd aus. Richtig geärgert habe ich mich auch. Deswegen habe ich auch über diese Art, sich Picasso zu nähern, geschrieben bei einer Person, bei einer Frau, die Geneviève Laporte heißt, die tatsächlich darüber berichtet hat. Und wirklich interessant fand ich, was Gertrude Stein einfach zu sagen hatte, diese amerikanische Schriftstellerin, die gar nicht in seinen Begehrenshorizont gehört hat, aber die unglaublich wichtig am Anfang für ihn gewesen ist, als Sammlerin und auch als sentimentale Freundin. Und deren Porträt ja wirklich weltberühmt geworden ist, dass er dann von ihr gemalt hat mit diesem maskenhaften Gesicht. Also die hat mich interessiert, ja, und dann natürlich eine große Vorliebe für Dora Maar und Françoise Gillot, die Künstlerin.
50 Jahre nach Picassos Tod wird sein Frauenbild umfangreich demontiert im Buch von Rose Maria Grob. Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso. Erschienen ist das Buch im Pieper Verlag, 288 Seiten, kosten 24 Euro. Frau Grob, ich danke sehr fürs Gespräch.
Ja, und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen.
Schönen Abend noch.
Ihnen auch noch.
Heute vor 90 Jahren wurde der amerikanische Schriftsteller Philip Roth geboren. 2018 ist er gestorben. Als vor 2 Jahren in den USA eine Biografie über ihn erschien, da gab es erst großen Jubel und dann große Aufregung um den Autor Blake Bailey. Das Buch wurde vom Markt genommen, weil ihm mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. An diesem Montag erscheint die Biografie von Blake Bailey nun auf Deutsch im Hansa Verlag. Antje Passenheim berichtet aus New York.
Eigentlich sollte es dieses Buch gar nicht mehr geben, über das sich Kritiker und Sender in den USA anfangs vor Begeisterung förmlich überschlugen. Hut ab für Blake Bailey, der fast ein Jahrzehnt seines Lebens diesem Buch gewidmet hat. Und das kannst du aus diesen Seiten herauslesen. Als Biograf der ganz Großen hatte sich Blake Bailey gern gefeiert, Als der Mann, der Philip Roth so nah kam wie kein anderer.
Nobody really knows about Philip's life.
Niemand weiß viel über Philips Leben. Er hat wenig von sich persönlich preisgegeben, hat keine persönlichen Fragen in Interviews erlaubt. Dann komme ich daher und er sagt mir, frag mich, was du willst. Und dann drehten sich plötzlich ganz viele Fragen um den Biografen selbst. Das rund 900 Seiten dicke Buch Philip Roth, The Biography, war Anfang April 2021 bei W.W. Norton erschienen. Noch bevor der Monat zu Ende war, nahm der Verlag es wieder vom Markt. Der Grund: mehrere Frauen warfen Autor Bailey sexuelle Übergriffe vor. In den 1990er Jahren, als er in New Orleans ihr Englischlehrer in der 8. Klasse war. Die Frauen sagten, Bailey habe sich ihnen gegenüber unangemessen verhalten und sexuelle Beziehungen zu ihnen gesucht. Zwei Ex-Schülerinnen und eine Verlagsleiterin sprechen auch von körperlichen Übergriffen. Bailey bestritt es. Die Anschuldigungen gegen Bailey sind ernst, sagte die Vorsitzende des Autorenverbands Pan America, Susan Nossel, damals. Die Menschenrechtsaktivistin hielt den Schritt des Verlags dennoch für falsch.
I think that's a dangerous.
Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall. Mein Gefühl ist, dass ein Buch einen Wert hat, wenn es einen Grund dafür gibt, es zu veröffentlichen. Wenn es aufklärt, beleuchtet, bildet, dann sollte die Tatsache, dass der Autor für schweren Missbrauch oder Verbrechen angeklagt oder auch für schuldig befunden wurde, nicht bedeuten, dass das Buch verschwindet. Ein Buch, für das Philip Roth selber den Autor noch wenige Jahre vor seinem Tod im Jahr 2018 ausgewählt hatte. Roth, der mit Bestsellern wie Der menschliche Makel oder Verschwörung gegen Amerika weltberühmt geworden war, gab Bailey ausführliche Interviews und Zugang zu seinem Archiv. Die meisten Rezensionen feierten das Werk, das Roths Geschichte des Aufstiegs aus kleinen Verhältnissen zu literarischem Weltruhm in völlig neuem Licht zeige und die großen politischen und kulturellen Debatten seiner Zeit einflechte.
Charges of Jewish self-hatred, misogyny and general unseriousness. I'd written this book about sex and jerking off and whatever, so I was a kind of clown or fuck artist.
Doch einige kritisierten auch, dass das Werk viel Verständnis für Roths frauenfeindliche Tendenzen zeige, sagt Nossel.
One thing that I think has been also sort of distressing about this debate is
was die Debatte zusätzlich erschwert, ist die Verbindung von Baileys Handeln und Roths Reputation als Womanizer. Baileys Anwalt kritisierte: Der Verlag Norton habe reagiert, ohne die Vorwürfe zu untersuchen. Eine schwierige Situation für die Verlage, sagt Medienexperte Jeremy Kaplan von der New York University. Wenn sie das Missverhalten eines jeden Autors in Betracht ziehen müssen, dessen Werk sie publizieren, dann müssen sie das Verhalten von allen untersuchen. Und das wäre eine Herausforderung. Schließlich sei das Erbe von Philip Roth von großer Bedeutung. Das betonte auch der Verlag Skyhorse Publishing. Er brachte die umstrittene Biografie Wochen später auf den Markt. Für den Verlag war es nicht die erste Übernahme eines umstrittenen Werks. Zu seinen Kunden zählt auch Woody Allen. Nachdem sein Verlag nach Missbrauchsvorwürfen gegen den Schauspieler seine Autobiografie verbannt hatte, war Skyhorse auch hier rettend eingesprungen.
Ab jetzt liegt sie also auf Deutsch vor, die Philip Roth-Biografie von Blake Bailey in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren und Thomas Gunkel. Erschienen im Hansa Verlag, 1088 Seiten dick für 58 Euro. Bleiben wir beim Gedruckten, nämlich den neuen Feuilletons vom Montag. Laura Helena Wurth hat sie schon gelesen.
Über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz wurde in den letzten Wochen viel berichtet. Und es scheint noch längst nicht alles dazu gesagt. Deswegen fragt Katrin Sohns im Berliner Tagesspiegel: Sind wir an einem Wendepunkt angekommen? Menschliche Kreativität versus künstliche Kreativität? Um sogleich die Antwort zu geben: Künstliche Intelligenz wird die Abläufe künstlerischen Schaffens verändern. Daran besteht kein Zweifel. Anders als Photoshop wird künstliche Intelligenz auch mit menschlichen Gefühlen, Emotionen und Stimmungen gefüttert. Dies, schreibt Sohns weiter, wird es ihr ermöglichen, die Welt auf immer tieferen und überzeugenderen Ebenen zu gestalten und zu beeinflussen. Macht sie dies intelligent? Auf eine Art. Macht es sie kreativ in einem originären Sinne? Wohl kaum. Eher lässt sich von einer intelligenten Ausbeutung menschlicher Schaffenskraft sprechen. Passend dazu fragt Sascha Dickel, Professor für Mediensoziologie und Gesellschaftstheorie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Autor oder Werkzeug? Er beantwortet die Frage so: Wir führen Debatten wie diese, als würden wir in einer Kultur heroischer Autoren leben, deren Werke wir ihrer ganz eigenen subjektiven Kreativität zurechnen und nicht in einer technischen Zivilisation, in der Textproduktion hochgradig maschinisiert ist. Die Zeit, in der jeder Text letztendlich auf einen Autor zurückzuführen ist, sei vorbei. Man frage sich wohl eher selten, wer nun die Resultate seiner Google-Suche geschrieben hat, so Dickel. Er fährt fort. Sicher ist, dass sich mit jeder neuen Technik, die in der Textproduktion eine Rolle spielt, auch verschiebt, was es unter diesen neuen technischen Bedingungen nun eigentlich heißt, einen Text zu schreiben und was die menschliche Kompetenz guter Textproduktion ausmacht. Was der Mensch noch beitragen kann, wenn die Maschine übernimmt, erklärt Dickel uns. Wenn wir Maschinen haben, die uns textförmig wohlgeformte Antworten liefern, könnte diese Kompetenz etwa einerseits in der gelungenen Formulierung von Fragen und andererseits in der Beurteilung technisch generierter Antworten liegen, während wir das Aneinanderreihen von Buchstaben an die Maschine delegieren. Das klingt doch recht optimistisch. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Lothar Müller über eine Tagung, die sich einem Autor widmete, dessen Texte garantiert maschinenfrei verfasst wurden, Karl May. Die Karl-May-Gesellschaft hatte gemeinsam mit der Karl-May-Stiftung und der Universität Potsdam die Tagung organisiert, bei der der Journalist Jens Balzer laut Müller Folgendes in seiner Keynote feststellte: In der Begeisterung der zu Kurzhaarschnitten verdonnerten deutschen Knaben für den langhaarigen Winnetou fand Balzer Sehnsuchtspotenziale, die ihn an die popkulturellen Drag-Maskeraden erinnerten. Wir bleiben in der Süddeutschen Zeitung. In der aktuellen Beckmann-Schau in der Münchner Pinakothek der Moderne haben sich die Ausstellungsmacher dafür entschieden, Saaltexte auch in leichter Sprache anzubringen. Reinhard Brembeck weist dazu: Dass die knappen, an Gedichtsstrophen gemahnenden Texte in leichter Sprache bei vielen Besucherinnen auf ein höheres Interesse stoßen als die längeren und umständlicheren Versionen in Kunsthistoriker-Deutsch, liegt nicht nur an ihrer Kürze. Auch ihre rohe Direktheit spielt eine Rolle, das Kurzatmige, der Verzicht auf Adjektive, die jeden Text weicher, aber auch weniger anschaulich machen. Leichte Sprache sei, so Brembeck, keine reduzierte Übersetzung eines aufgemotzten Bildungstextes, sondern ein grundsätzlich neuer Ansatz zur Kunstvermittlung. Die Ausstellungsmacher, so beschließt Brembeck seinen Text und wir diese Kulturpresseschau, die Ausstellungsmacher fordern die Besucher auf, selbst zu schauen, zu entdecken, zu finden, zu staunen, zu fragen, zu zweifeln, damit diese ebenfalls begeistert oder aber schulterzuckend ihres Weges ziehen können.
Laura Helena Wurth mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.